schwerste Belastungsproben hielt auch im Laufe des gestrigen Tages und der Nacht die tapferen Verteidiger im ostwärtigen Frontgebiet der Reichshauptstadt stand. Erbitterte Häuserkämpfe tobten um den Besitz des Bahnhofs Weißensee, der mehrfach den Besitzer wechselte. Volkssturm und Kommandos der Hitlerjungen.
Berlin am 23. April 1945. Die Rote Armee hat die Reichshauptstadt eingeschlossen. Die Westalliierten stehen an der Elbe und in Nordbayern. Das Ende des Zweiten Weltkriegs steht unmittelbar bevor.
In der Nacht vom 23. auf den 24. April verlassen drei Gefangene das Zellengefängnis Lehrter Straße im Stadtteil Moabit. Ein Gestapo-Kommando führt die Männer auf ein Ruinengrundstück in der Nähe und erschießt sie dort. Wenige Tage, bevor sich Hitler im Bunker der Reichskanzlei selbst umbringt, lässt sein Regime noch viele seiner Gegner liquidieren. So auch in dieser Nacht Karl Ludwig Freiherr von und zu Guttenberg. Bayerischer Monarchist, Publizist und Mitglied des konservativen Widerstandes gegen die Nazi-Diktatur. Wer war Karl Ludwig Freiherr von und zu Guttenberg? Woher kam er und was trieb ihn an?
Karl Ludwig Freiherr von und zu Guttenberg. Ein Konservativer gegen Hitler. Eine Sendung von Friedemann Bayer.
Bis zur Zerstörung Würzburgs im März 1945 durch britische Bomber prägten stattliche, jahrhundertealte Anwesen, nach außen abgeschirmt von hohen Mauern, das Viertel hinter dem Kiliansdom. Diese ehemaligen Domherrenhöfe wurden nach der Säkularisation um 1800 häufig von Adelsfamilien übernommen. So auch das Anwesen in der Herrengasse 2, dem heutigen Kardinal-Faulhaber-Platz. Hier wurde Karl Ludwig von und zu Guttenberg am 22. Mai 1902 geboren. Die Ursprünge des fränkischen Adelsgeschlechts reichen ins 12. Jahrhundert zurück.
Guttenberg war das jüngste von vier Kindern. Mit 2 Jahren verlor er seinen Vater. Seine Mutter war taub, der Umgang mit ihr daher schwierig. Deshalb orientierte er sich an seinen Brüdern, von denen der älteste schon kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs fiel. Nach dem Vater der zweite Verlust für die Familie.
Mit 16 wurde Guttenberg Schüler des Klosterinternats Ettal. Sein Abitur machte er 1922 am Münchner Max-Gymnasium. Ebenfalls in München begann er mit dem Studium. Zunächst Jura, dann Geschichte. Er wurde Mitglied in 3 Studentenverbindungen und engagierte sich in der Hochschulpolitik. Durch sein gewinnendes Wesen und seine zugewandte Art wurde er bald zum Mittelpunkt eines großen Freundes- und Bekanntenkreises. Dank seiner Herkunft standen ihm auch die Türen zu Münchens besserer Gesellschaft offen. So besuchte er den Salon von Verlegersgattin Elsa Bruckmann am Münchner Karolinenplatz, wo er 1926 Adolf Hitler kennenlernte.
Guttenberg stand Hitlers Ideen zunächst skeptisch, wenn auch nicht völlig ablehnend gegenüber. Gemeinsamkeiten gab es am ehesten mit einigen Inhalten der sogenannten konservativen Revolution. Jener geistigen Strömung, der sich in den 1920er Jahren besonders Intellektuelle verbunden fühlten. Darunter Hugo von Hofmannsthal, Thomas Mann, Stefan George sowie Oswald Spengler.
Mit ihren Vorbehalten gegenüber der Moderne war die konservative Revolution ein Sammelbecken unterschiedlichster Gruppierungen, vereint in ihrem Widerwillen gegenüber der Weimarer Republik. Der Nationalsozialismus setzte der verhassten Demokratie den faschistischen Führerkult entgegen. Für den jungen, seinem Stand verhafteten Guttenberg war es die konstitutionelle Monarchie, die für ihn auch nach Ende des Kaiserreichs noch Gültigkeit hatte.
1929 schloss Karl Ludwig von und zu Guttenberg sein Studium mit einer Promotion zum Thema »Die zeitgenössische deutsche Presse über Lenin« ab. Im gleichen Jahr heiratete er Therese Benedikta Prinzessin zu Schwarzenberg. Sie stammte aus der bekannten österreichisch-böhmischen Adelsfamilie mit engen Verbindungen zur früheren Habsburger Monarchie und einem ausgedehnten Grundbesitz.
Vor seiner Heirat hatte Karl Ludwig von und zu Guttenberg die Salzburg im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale aus dem Familienbesitz herausgekauft. Eine ehemalige Kaiserpfalz aus dem 12. Jahrhundert. Mit rund 10.000 Quadratmetern Grundfläche und einer 450 Meter langen Mauer ist sie eine der größten Burganlagen Deutschlands. Als Guttenberg die Salzburg übernahm, war sie weitgehend eine Ruine. Nach und nach setzte er zwei der zerfallenen Gebäude wieder instand, modernisierte sie behutsam und machte die Burg mit seiner Frau und zwei kleinen Töchtern Anfang der 1930er Jahre zu seinem Zuhause.
Mein Vater war ein Romantiker. Das bestimmt auch vieles von seinen Gedanken. Er war irgendwo von diesen ganzen mittelalterlichen adligen Vorstellungen auch irgendwo geprägt, dass der Adel eben Aufgaben hat und dass der Adel die Kirche verteidigen muss, dass der Adel schon was Besonderes ist, aber nicht im Sinn von Privilegien, sondern im Sinne von Aufgaben und Verantwortung.
Sagt Guttenbergs älteste Tochter, Maria von dem Bottlenberg-Landsberg, die lebhafte Erinnerungen an ihre Kindheit auf der Salzburg und an ihren Vater hat.
Zum Teil war es natürlich herrlich, aber auf der anderen Seite war es auch sehr oft sehr einsam, weil natürlich keine Kinder gekommen sind, uns zu besuchen und die Eltern das auch nicht so gefördert haben. Ich habe ihn eigentlich immer lachend in Erinnerung. Wenn er da war, war es einfach schön zu Hause. Ne? Mit ihm war immer irgendwas los. Und ja, das Leben hat mit ihm einfach Spaß gemacht.
Seinem breit gefächerten Interesse folgend strebte Guttenberg nach Abschluss seines Studiums eine publizistische Laufbahn an. Seine anfangs abwartende Haltung gegenüber Hitler war inzwischen offener Ablehnung gewichen. In Hitlers totalitären Zielen sah Guttenberg nicht nur seine Standesinteressen bedroht, sondern auch ein Verhängnis für ganz Deutschland heraufziehen. Anfang der 30er Jahre erwarb Guttenberg Anteile an den Münchner Neuesten Nachrichten und wurde Mitglied des Aufsichtsrats. Er schätzte an der Zeitung, dass sie eine unabhängige Haltung gegenüber den Erstarken der Nationalsozialisten bewahrte.
Dann haben sie eben weiter gegen die Nazis gearbeitet, was natürlich im Sinne meines Vaters war, und war natürlich die erste Zeitung, die sofort den ganzen Hass der Nazis zu spüren bekommen hat. Wie dann die Machtübernahme gewesen ist, mussten sie feststellen, dass ihre Leser gar nicht so begeistert waren, dass sie gegen die Nazis waren und sehr schnell gekippt sind. Die haben gemeint, dass sie eine der wenigen Zeitungen sind, die gegen Hitler sind und dass sie dadurch ihre Leserschaft auch halten. Und das war eben gar nicht so.
Mitte März 1933, sechs Wochen nach der Machtübernahme Hitlers, wurden der Geschäftsführer und Chefredakteur sowie weitere Redaktionsmitglieder der Münchner Neuesten Nachrichten verhaftet. Kurz darauf entzogen die Nazis Guttenberg und seinen Mitgesellschaftern ihre Verlagsanteile. Zahlreiche Redakteure verloren ihre Stellungen. Das Blatt wurde ideologisch gleichgeschaltet.
Guttenberg versuchte sich zu wehren und intervenierte zugunsten eines inhaftierten jüdischen Mitgesellschafters. Er selbst bekam, nach zähen Verhandlungen, die Hälfte seines finanziellen Einsatzes zurück. Dass die Nationalsozialisten mit ihrer Aktion nicht nur die Pressefreiheit abgeschafft, das Recht gebrochen und sich an der Übernahme der Münchner Neuesten Nachrichten auch noch bereichert hatten, war für Guttenberg ein Schlüsselerlebnis, das seine oppositionelle Haltung endgültig besiegelte.
1934 gründete Guttenberg die Monatszeitschrift »Weiße Blätter«. Die Publikation widmete sich, wie es im Untertitel heißt, den Themen Geschichte, Tradition und Staat.
Die Themen der Weißen Blätter stammten meist aus der Historie, aus der sich jedoch für den aufmerksamen Leser Analogien zu aktuellen Zuständen herauslesen ließen. Das war beabsichtigt.
Der hat im Grunde genommen die Gegenwart an der Vergangenheit gemessen. Und diese Artikel waren auch so, dass man Kritik an mittelalterlichen Vorgängen geübt hat oder historische gute Sachen dargestellt hat, an denen der Eingeweihte sehen konnte, wo der Hase im Pfeffer liegt bei den Nazis.
Damit setzte sich Guttenberg auf sublime Art von der NS-Ideologielinie ab und schaffte etwas Eigenes.
Eine kleine und bescheidene Gegenöffentlichkeit, aber damit durchaus auch etwas, was dem Informationsmonopol des nationalsozialistischen Staates gefährlich wird. Und das bedeutete dann zudem auch, dass er um sich einen Kreis von Menschen sammelt, die einfach ein bestimmtes konservatives Netzwerk bilden, auf dem dann später auch Verbindungen im Widerstand aufbauen können.
So Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Zwischen den Zeilen verraten die Beiträge der Weißen Blätter aber auch Gutenbergs Sympathien für die Monarchie. Für Angehörige des Adels zunächst nichts Ungewöhnliches, findet Gutenbergs Tochter Maria von dem Bottlenberg Landsberg.
Dann kommt da ja dann dazu das Christliche. Man hat ja im Grunde genommen das Gefühl gehabt, dass der König der Stellvertreter Gottes auf Erden ist. Und man hat ja auch seine ganze Berechtigung, adlig zu sein, daraus abgeleitet, dass man eben eine besondere Verantwortung Gott gegenüber gehabt hat und dadurch aber auch eine besondere Verantwortung für die, die unter einem stehen. Denn man darf ja nicht vergessen, dieses Gleichdenken, was die Demokratie mit sich bringt, ist ja in der Monarchie überhaupt nicht vertreten. Da wird ja rein hierarchisch gedacht.
Gutenberg musste auch deshalb den Nationalsozialismus verurteilen, weil er christlichen Grundsätzen hohn sprach und mit dem Konzept der Volksgemeinschaft staatlich verordnete Gleichmacherei betrieb.
Man hat einfach Angst vor dem Sozialismus auch gehabt und berechtigt ja auch, denn natürlich eine Eigentumsumverteilung hätte einen schon persönlich auch getroffen.
Diese Angst war keineswegs unbegründet. Als im Oktober 1938 deutsche Truppen das Sudetenland besetzten, wurde der gesamte Besitz von Gutenbergs im gleichen Jahr verstorbenen Schwiegervater Schwarzenberg beschlagnahmt. Dann begann am 1. September der Zweite Weltkrieg. Der Zivilist Karl Ludwig von und zu Gutenberg wurde zur Wehrmacht eingezogen und versah in Würzburg und Bad Kissingen Schreibstubendienste. Seine Situation änderte sich schlagartig, als er 1941 nach Berlin abberufen wurde.
Einflussreiche Stellen hatten dafür gesorgt, dass Gutenberg künftig im Amt Auslandabwehr des Oberkommandos der Wehrmacht unter Admiral Canaris arbeiten sollte. Gutenberg verdankte diese Versetzung einem befreundeten Regimegegner. Eine Berufung, die nicht von ungefähr kam.
Wenn Sie so wollen, war Gutenbergs große Fähigkeit, Menschen in der Konspiration zusammenzubringen, Vertrauen zu schaffen und innerhalb dieser durch und durch nationalsozialistisch verseuchten Gesellschaft erst einmal die Grundlagen dafür zu schaffen, dass sich in dieser Verschwörung Kreise bilden konnten. Und er hat nicht einen Moment gezögert, sich in all diesen Jahren für einen neuen Staat einzusetzen, für einen Staat, in dem Menschenrechte wieder Geltung haben und dem eben nicht mehr der Nationalsozialismus an der Herrschaft sein würde.
Als begnadeter Netzwerker knüpfte Gutenberg Kontakte zu potenziellen Mitstreitern. So stellte er die Verbindung zu Karl Gördeler her, einem der späteren Hauptverschwörer des 20. Juli. Ebenso brachte er Gesinnungsgenossen mit oppositionellen Offizieren der Heeresgruppe Mitte zusammen. Kontakt hielt Gutenberg auch zu den Mitgliedern des Kreisauer Kreises, in dem Konzepte für eine Ordnung nach Ende von Krieg und NS-Diktatur diskutiert wurden.
Für die Kreisauer, da hat er die Jesuiten hingebracht. Also es waren sehr oft Verbindungen, auf die sie nicht gekommen sind, weil es nicht die normalen waren. Er konnte Menschen für sich begeistern und wahrscheinlich eben, dass er die Menschen einfach, wie es in der Sozialarbeit heißt, dort abgeholt hat, wo sie gestanden sind.
Unter Leitung des oppositionellen Generalmajors Hans Oster, einer zentralen Figur des militärischen Widerstands, dokumentierten dessen Mitarbeiter systematisch Rechtsbrüche und Verbrechen des NS-Regimes. Auch Gutenberg, der die Informationsquellen der Auslandsabwehr nutzen konnte, auf die er direkten Zugriff hatte.
Als Verbindungsmann zur Heeresgruppe Mitte können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass er ab 1941/42 genau wusste, welche Verbrechen dort von Deutschen in der Sowjetunion an der Zivilbevölkerung, an den Juden, an den Sinti und Roma begangen worden sind. Ich halte dieses für ein ganz starkes Movens, für einen ganz starken Beweggrund seiner eigenen Aktivitäten und ich halte ihn für einen der bestinformiertesten Leute überhaupt.
Diese Aufzeichnungen sollten dazu dienen, nach einem erfolgreichen Staatsstreich die Bevölkerung über den kriminellen Charakter der NS-Staats- und Parteiführung aufzuklären. Voraussetzung für eine brisante Arbeit wie diese war ein absolutes Vertrauensverhältnis der Beteiligten.
Im Allgemeinen hat man sich ja doch gekannt. Meinem Vater haben sie vertraut. Das waren ja feste Zirkeln irgendwo, ne?
Wie konnte es geschehen, dass in einem so sensiblen Bereich wie der Abwehr es eine solche Massierung an Verschwörern geben konnte? Eine Sicherheitslücke des Staates?
In allen Bereichen der deutschen Gesellschaft ist ja der Widerstand gegen den Nationalsozialismus nur eine verschwindend geringe Minderheit gewesen. Und der Nationalsozialismus war ja auch auf eine Zusammenarbeit mit den alten Eliten angewiesen. Und diese alten Eliten wurden einfach nicht als Gegner des Nationalsozialismus betrachtet und ernst genommen. Insofern sah man in der konservativen Opposition, die wirklich ganz klein, zahlenmäßig gering und verschwindend war, keinen ernsthaften Gegner.
Gutenberg und seine Kollegen beließen es aber nicht dabei, belastendes Material gegen den NS-Staat zu sammeln. Sie unterliefen auch dessen Rassepolitik, indem sie sie gegenüber Kollegen im Oberkommando der Wehrmacht anprangerten und damit, wie einer der Beteiligten schrieb, offene Türen einrannten. Als im Herbst 1941 die Massendeportationen jüdischer Bürger begannen, wurde mit Gutenbergs Unterstützung zwei befreundeten jüdischen Anwälten und ihren Familien, als Agenten getarnt, zur Flucht in die Schweiz verholfen.
Durch solche und ähnliche konspirativen Aktionen gerieten Gutenberg und seine Mitstreiter Hans von Donani und Justus Delbrück ins Visier der geheimen Staatspolizei. Im April 1943 wurde von Donani denunziert und verhaftet. Sein Vorgesetzter Hans Oster entlassen. Gutenberg selbst konnte kurz zuvor noch aus der Schusslinie genommen werden, indem er nach Kroatien versetzt wurde.
Die Gestapo hat vor allen Dingen die konservative Opposition nicht mit der Sorgfalt beobachtet, mit der sie etwa kommunistischen, gewerkschaftlichen oder sozialdemokratischen Widerstand behandelt hat, weil sie dachte, die sind ja sowieso auf unserer Seite. Und das endet sich erst im Jahre 1943 und dann beginnt auch für Gutenberg die wirklich gefährliche Phase.
In Agram, dem heutigen Zagreb, verbrachte Gutenberg schwierige Monate. Fernab von Berlin war er abgeschnitten vom vertrauten Umgang mit den Freunden und dem damit einhergehenden Informationsfluss. Durch wiederholte Heimreisen versuchte er, dieses Defizit zu beheben. Dabei kehrte er auch zu seiner Familie auf die Salzburg nach Bad Neustadt zurück und reiste dann weiter nach Berlin, offenbar nicht nur freiwillig.
Ohne dass Gutenbergs erhaltene Taschenkalender darüber letzte Sicherheit geben, spricht vieles dafür, dass seine Berlinreisen 1943 von der Gestapo angeordnet waren, die ihn zu verhören lud. Gleichzeitig lässt es sich Gutenberg bei seinen Berlin-Besuchen nicht nehmen, zahlreiche Gesinnungsgenossen des militärischen und zivilen Widerstands zu treffen.
Wohl im Frühjahr 1944 signalisierten ihm Freunde, er möge sich bereithalten. Es stünde etwas bevor, sodass er kurzfristig nach Berlin kommen müsse.
Ich denke, Gutenberg wusste, im Sommer 1944 soll etwas stattfinden. Es gibt konkrete Pläne, es gibt auch konkrete Überlegungen für eine Zeit danach. Aber ob er Tag und Uhrzeit wusste, das möchte ich gerne offen lassen.
Die Antwort folgte am 20. Juli 1944. Mit der Explosion einer Bombe, deponiert von Oberst Schenk Graf von Stauffenberg im ostpreußischen Führerhauptquartier Wolfsschanze, wurde die Operation Walküre ausgelöst. Das Signal zum Staatsstreich gegen das NS-Regime. Doch Hitler überlebte das Attentat und Stunden später war in Berlin der Putschversuch gescheitert.
Wenn ich heute zu Ihnen spreche, dann geschieht das auf zwei Gründen. Erstens, damit Sie meine Stimme hören und wissen, dass ich selbst unverletzt und gesund bin. Zweitens, damit Sie aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht.
10 Tage nach dem missglückten Hitler-Attentat wurde Karl Ludwig von und zu Gutenberg in Agram verhaftet, nach Berlin gebracht und in das Zellengefängnis an der Lehrter Straße eingewiesen. In dem sternförmigen Klinkerbau aus dem 19. Jahrhundert kam er in einem Sondertrakt der Gestapo unter. In den nun folgenden endlosen Verhören versuchte Gutenberg naturgemäß sein Leben zu retten. Gleichzeitig war er aber bemüht, dies nicht auf Kosten seiner Freunde und Mitkämpfer zu tun.
Das war im Grunde genommen üblich, dass die Häftlinge versucht haben herauszufinden, wer schon hingerichtet war. Und die haben sie dann belastet. Es war ja nicht so, dass alle alles leugnen konnten.
Die erhaltenen Verhörprotokolle durchziehen zwei Grundüberzeugungen Guttenbergs, auf die er immer wieder zu sprechen kommt. Rechtsstaatlichkeit und Religionsfreiheit.
Während der zahlreichen Luftangriffe im Herbst, Winter 44-45 gingen die Wachmannschaften in die Luftschutzkeller, während die Gefangenen zum Teil gefesselt in den Zellen bleiben mussten. Das Gefängnis wurde eines Nachts von einer Bombe getroffen.
Ich glaube, dass man sich gar nicht vorstellen kann, was in diesen Gefängnissen es für eine Belastung war, immer wieder hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Man darf ja nicht vergessen, es sind ja pausenlos Leute geholt worden und hingerichtet worden. Es ist gefoltert worden. Die haben natürlich auch Gerüchte gehabt. Da waren die Russen ganz nah, dann waren sie wieder nicht nah. Dann war ja dieses Schreckliche im Lehrter Gefängnis, dass die nicht in den Keller durften, bis die ersten in ihren Zellen gefesselt, verblutet sind. Dann durften sie runter. Dann mussten sie aber doch zum Teil Wache stehen.
Dennoch, so berichtete ein überlebender Mitgefangener, behielt Guttenberg eine liebenswürdige Heiterkeit, die er auch an Tagen der schlimmsten Peinigungen und Demütigungen nicht ablegte. Woraus schöpfte Guttenberg seine Kraft?
Ich denke, dass für ihn der katholische Glaube eine ganz tiefe und entscheidende Quelle seines Widerstehens gegen Hitler, gegen das Böse gewesen ist, dies ihm auch dann wiederum vermocht hat, seinen Freunden, die er im Zellengefängnis in der Lehrter Straße vielfach auch nur ganz kurz sehen konnte, ihnen dann Kraft zu spenden und Trost zu geben.
Im März 1945 hatte Guttenbergs Frau seinen Anwalt um eine Einschätzung gebeten, wann es zum Prozess gegen ihren Mann kommen werde. Der Anwalt erwiderte, die Angelegenheit werde vermutlich staatspolizeilich erledigt. Dies war dann in der Nacht vom 23. auf den 24. April tatsächlich der Fall. Hinter der Mordaktion gegen Angehörige des Widerstands, quasi kurz vor Ende des Dritten Reichs, steckte Kalkül.
Die ganzen Regimegegner, die am Aufbau eines nachnationalsozialistischen Deutschlands tätig werden können, all diese werden noch in letzter Minute umgebracht. Ein perfider Mechanismus. Die Justiz übergibt bereits zum Tode Verurteilte an die Gestapo, damit sie exekutiert werden. Der Gestapo-Chef Heinrich Müller erlässt weitere Mordbefehle gegen Menschen, die nicht mehr vom sogenannten Volksgerichtshof verurteilt werden. Das Berliner Stadtgebiet ist im Prinzip auf wenige Quadratkilometer zusammengeschrumpft. Sie hören Tag und Nacht schon das Wummern der sowjetischen Geschosse, aber die Mordkommandos ziehen noch durch die Stadt.
Guttenbergs Leiche und die seiner beiden Mitgefangenen wurden nie gefunden. Sie befinden sich möglicherweise in einem Massengrab, das im Frühsommer 1945, wenige Wochen nach Kriegsende, in Berlin entdeckt wurde.
Meine Mutter sollte nach Berlin kommen, um meinen Vater zu identifizieren. Und da war die Rede von 60, 70 Leichen. Und da hat die ganze Verwandtschaft gesagt, du bleib lieber im Ungewissen, du schreist beim Zweiten, der ist es bloß, damit du wieder weggehen kannst.
Im Frühjahr 2016, mehr als 70 Jahre nach Kriegsende, wird auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin eine Tafel enthüllt. Sie erinnert an Karl Ludwig von und zu Guttenberg und andere Mitglieder des deutschen Widerstands, die zu den heute beinahe vergessenen letzten Opfern der Nazi-Diktatur gehören.
Karl Ludwig, Freiherr von und zu Guttenberg. Ein Konservativer gegen Hitler. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Friedemann Bayer, der auch Regie führte. Die Sprecher waren Katja Bürkle und Andreas Neumann. Ton und Technik Regina Stärke. Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.